Also wir haben es gehört, es geht heute wieder neu, zum zweiten Mal, um das Oberthema Sahnehäubchen des Lebens. Und wir haben uns gedacht, da gehört Sex dazu. Und ich muss sagen, dass mir nicht so ganz wohl ist bei dem Thema. Bei dem Vorbereiten ist mir wieder bewusst geworden, dass das, was wir heute in dieser Welt mit Sex leben und das, was Gott sich damit gedacht hat, zwei sehr verschiedene Dinge sind. Nebenbei bemerkt, denkt auch Gott ziemlich anders über Sex, wie die Kirche für 2000 Jahre über Sex meistens gedacht hat. Das ist mir auch aufgefallen, aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist ja nicht Kirchengeschichte, sondern es geht ja um heute. Wir leben in einer sexualisierten Welt. Überall sehen wir auf Plakaten, im Fernsehen, im Internet, was weiß ich sonst wo, Bilder, die uns mit sexuellen Reizen ansprechen sollen. Man will uns mit solchen Reizen vor allen Dingen Dinge verkaufen. Man will uns dazu bewegen, ein Produkt zu kaufen. Man sagt Sex sells. Und ich denke, Sex ist heute, in der heutigen Welt, präsenter, als es jemals vorher war. Es gab sicherlich früher auch schon mal sexualisierte Gesellschaften, aber so visuell, wie das bei uns geht, weil diese Technik gab es ja früher nicht, ich glaube, dass es einzigartig ist, zum ersten Mal so ist, wie es heute ist. Und das ist auf der einen Seite so. Auf der anderen Seite ist es, ja, habe ich den Eindruck, dass uns wichtiges Wissen über Sex verloren gegangen ist. Wir haben heute eine sehr einseitige Sicht von Sexualität und wir kennen einige entscheidende Fakten zum Thema Sex nicht. Oder zumindest die meisten Menschen kennen sie nicht. Und ich glaube, es ist nicht ganz easy, solche Dinge anzusprechen, vor allem, wenn es um sehr alte Lebensweisheiten geht, weil wir ja heute meinen, wir sind aufgeklärt, wir kennen uns aus, wir wissen das eh, wie es geht. Und deswegen ist es eine Herausforderung, glaube ich, über das Thema überhaupt zu reden. Deswegen geht es mir nicht so ganz gut heute Morgen hier. Ich habe gemerkt beim Vorbereiten, dass die Generation vor uns einiges wussten, von dem wir lernen können. Und die Schreiber von den biblischen Texten wussten anscheinend über Sex viel. Wenn jemand sagt, die Bibel sei ein Buch, was irgendwie sexfeindlich ist, dann kennt er dieses Buch nicht, ganz einfach. Er hat sich vielleicht mit dieser alten Sprache noch nicht auseinandergesetzt, weil die haben natürlich Sexualität und diese Begrifflichkeiten waren anders, keine Frage. Aber in diesem Buch kommt viel über Sex vor und deswegen reden wir heute darüber. Und damit komme ich direkt zum Thema, was ist Sex? Zunächst mal will ich ganz simpel und einfach sagen, Sex ist ein Geschenk. Das ist so mein erster Gedanke, Sex ist ein Geschenk. Und ich meine das nicht so oberflächlich, so nach dem Motto, Sex ist ein Geschenk, dass uns auf der Erde ein paar emotionale, erotische, schöne Momente gibt. Natürlich ist es super, dass Sex nicht irgendwie nur so gar nichts emotional bewirkt, sondern dass es schöne erotische Gefühle sind, die damit zu tun haben. Das ist gut. Aber das ist nicht das, was ich mit Geschenken meine. Das geht tiefer. Ich will versuchen, das zu erklären. Und zwar habe ich mir gedacht, wir schauen uns dazu die erste Aussage zum Thema Sex an, die es in der Bibel gibt. Und die steht ziemlich am Anfang, im zweiten Kapitel der Bibel. Dort steht Folgendes, und zwar, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden sein ein Fleisch. Das ist so, wie das der Luther, kommt immer wieder vor, der Luther, ne? Der hat unsere Sprache geprägt, der Mann, vor 500 Jahren. Der hat es so ungefähr in seiner ersten Übersetzung aus dem Hebräischen übersetzt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden sein ein Fleisch. Hier wird ausgedrückt, was passiert, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen, sich aneinander binden und Sex miteinander haben. Wie gesagt, eine andere Begrifflichkeit, hier damals andere Worte, andere Bilder. Hier wird in einem hebräischen Bild, in einem hebräischen Ausdruck das gesagt, sie werden ein Fleisch sein. Heißt in heutiger Sprache, sie werden so eng zusammen verbunden sein, dass sie eins sind. Also zusammengehören, wisst ihr, was das ist, ja? Zusammen. Aber was ist damit gemeint, dass sie eins sind? Also ein Fleisch, was kann damit gemeint sein? Dieser Ausdruck eins sein kommt in der Bibel noch einmal vor, und zwar in einer ganz, ganz, ganz wichtigen Stelle für das Alte Testament. Und zwar ist es das bedeutendste Gebet für Juden, auch heute noch. Also bis heute wird dieses Gebet, das heißt das Shema Israel, also regelmäßig zum Beispiel hier in der Synagoge in Augsburg gebetet. Das ist eines der wichtigsten Gebete. Jeder fromme Jude bis heute betet dieses Gebet mindestens einmal am Tag. Und in diesem Gebet kommt diese Formulierung eins sein wieder vor. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das hat auch wieder Luther übersetzt. Diesmal ein bisschen ungünstig, weil es nicht so richtig rauskommt, wo dieses Einssein vorkommt. Deswegen nochmal eine andere Übersetzung. Hört ihr Israeliten, der Herr unser Gott ist ein Herr. Ein einsseiender Herr. Das ist komisch. Zunächst mal wichtig, dieses Wort eins wird im selben in derselben Formulierung, in derselben Weise gebraucht wie bei diesem Einfleisch. Ich erkläre das mal, dieses Wort im Hebräischen, wir machen so ein bisschen Hebräisch-Studium, also dieses Wort im Hebräischen heißt Echad. Und dieses Echad steht dort in dem einen Zusammenhang mit Echad Fleisch, beim anderen steht Echad Herr. Ja? Wir schauen uns das jetzt nochmal nebeneinander an, parallel an, wenn man dieses Wort eins mit Echad eben ausdrückt. Und zwar, darum wird ein Mann, und jetzt lasse ich dieses mit Vater und Mutter verlassen und so weiter weg, darum wird ein Mann seiner Frau anhängen und sie werden sein Echad Fleisch. In einem anderen Vers, wo es um den Herrn und Gott geht, hört Israeliten, der Herr unser Gott ist Echad Herr. Und das ist von der hebräischen Formulierung, also jemand, der Hebräisch kann, der diesen Satz hört, Echad Fleisch, der denkt sofort an dieses ganz, ganz wichtige, berühmte Gebet. Echad Herr. Das ist für den eine Parallele. Das hier will ausdrücken, der Gott, an den wir Christen glauben, ist ein einiger Herr, ein einiger Gott. Wir glauben an Gott Vater, Gott Jesus, Gott Heiliger Geist, die sind eins, einig. Der Herr ist untrennbar, gehört untrennbar zusammen. Und so wie Gott untrennbar einig ist, jetzt kommen wir zu dem ersten Vers, sollen Mann und Frau im Sex untrennbar zusammengehören, eins sein. So wie Gott eins ist, will Gott, dass wir eins sind. Das ist übrigens ganz interessant, eine Querverbindung von vielen, vielen zwischen Spiritualität und Sexualität, die in der Bibel vorkommen. Es gibt dann auch ganz viele solcher Querverbindungen zwischen Sex und Gott. Und also zum Beispiel die Beziehung, die Gott sagt, ich möchte eine Beziehung zum Menschen haben, die drückt er ständig in solchen Bildern von zwischenmenschlichen Liebesbeziehungen aus. Also Gott sagt, ich möchte eine Beziehung zu Menschen und die Menschen sind meine Braut. Und ich bin der Bräutigam. Und ich will dich heiraten. Und für Leute damals im Hebräischen, also im jüdischen Denken, hieß Heirat Sex haben. Weil eine Trauung war ohne Sex nicht vollzogen. Das ist alles für uns sehr komisch, das Denken. Ja? Die haben eine fette Party gefeiert. Und irgendwann gab es einen Moment, wo dieses Ehepaar, die haben also gewusst, die beiden wollen zusammen und so, dann haben sie sich in ein Zelt zurückgezogen, die anderen haben weiter gefeiert und so, und als sie rauskamen, wussten sie, jetzt sind sie ein Ehepaar, jetzt gehören sie zusammen. Das konnten die Juden damals gar nicht, das war in ihrem Denken, gehörte das zusammen. Für uns sehr komische Vorstellung, ich weiß, wir müssen das auch nicht so machen. Aber hier wird gesagt, so wie Gott eins ist, zusammengehört, untrennbar ist, so soll Sex eine Frau und einen Mann miteinander eins machen. Und jetzt die Frage, weil wir waren ja gerade bei Geschenk, warum ist das ein Geschenk? Ich sage es mal so, mit Sex gibt uns Gott etwas schöpferisch-göttliches. Der eine Gott, der in seiner Einheit alles geschaffen hat, alles was lebt auf dieser Welt, dieser eine Gott, gibt uns etwas, ohne dass unsere Welt gar nicht denkbar wäre. Es würde unsere Welt, unser menschliches Leben nicht geben, ohne das, was er uns schenkt. Ohne Sex gäbe es uns nicht. Und damit auch unsere Welt, die wir hier so aufbauen. Sex hat ein unglaubliches Potenzial, Leben zu schaffen. Quasi Gott bezieht uns in sein schöpferisches Handeln ein. Er gibt uns eine Fähigkeit, das zu tun, was eigentlich er nur kann. Leben schaffen. Gott beschenkt uns mit Sex, damit wir menschliches Leben auf dieser Welt überhaupt möglich machen können. Und ich meine, was ist das für ein wahnsinniges Potenzial, was entsteht, wenn zwei Menschen Sex haben? Also zwei Menschen hatten Sex und daraus ist Mutter Teresa entstanden. Ja, ist es so. Zwei Menschen hatten Sex und daraus ist Nelson Mandela entstanden. Oder Martin Luther oder irgendjemand anders, der Milliarden von Menschen sind so entstanden und haben unsere Weltgeschichte beeinflusst. Die einen im Kleinen, in ihrem Umfeld, die anderen groß in der Weltgeschichte. Sex ist voller Potenzial. Auf mysteriöse Weise hat die sexuelle Begegnung von Mann und Frau Gewicht und Bedeutung für die gesamte Welt und für die Weltgeschichte. Sex ist kein isolierter Akt ohne Konsequenzen. Es besteht immer die Möglichkeit, selbst wenn wir verhütet ist, wissen wir, es besteht immer die Möglichkeit, dass Bedeutendes für die Weltgeschichte geschieht durch das, was Frau und Mann zusammen tun. Und das ist uns Menschen von dem einen Gott, der das Universum geschaffen hat, geschenkt worden. Er wollte dieses lebensschaffende Potenzial da freisetzen, wo Mann und Frau sich verbinden und eins werden, unzertrennbar eins sind, wie Gott eins ist. Und in dem Sinne ist Sex erstmal ein Geschenk. Jetzt gehe ich aber weiter, weil das ist ja gar nicht so einfach mit diesem Einssein, weil in unserer Gesellschaft, wir wissen das alle, das ist so mein zweites Ding, Einheit, wir wissen, dass es nicht so ist, oder? Also ich meine, warum gibt es so viele zerbrochene sexuelle Beziehungen, wo gar nichts eins ist? Millionenfach erleben wir das. Warum haben Menschen Sex und verbinden sich überhaupt nicht miteinander? Es gibt doch Beziehungen, sexuelle Beziehungen, die mit dieser Einheit, die ich eben versucht habe zu beschreiben, gar nichts zu tun haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir heute Sex so leben, als seien wir auf einer Verhandlung. Ich gebe dir was von mir und du gibst mir was von mir. Quasi so Leistung, Gegenleistung. Dabei suchen Frauen meistens Geborgenheit, Zuwendung, Wertschätzung, Annahme. Und Männer wollen in dem Tausch lernen, was viele Männer nun mal so wollen. Ne? Und so funktioniert dieser Tauschhandel. Und dann gibt mir das ein bisschen Geborgenheit und ein bisschen das, nachdem ich mich sehne. Für viele Menschen ist das ein Lebensmuster. Aber dadurch wird Sex zu einer Suche nach dem, was wir vermissen. Eine Suche nach einer bedingungslosen Umarmung, nach der Annahme, nach Liebe, nach der wir uns sehnen. Und auch wenn es bei uns Männer, und jetzt rede ich mal für uns, an erster Stelle immer so oberflächlich eigentlich nur um das Körperliche erstmal geht, ich glaube, tief in uns drin haben wir eine Sehnsucht nach Annahme, nach Bestätigung. Nach der Frau, die ich wirklich liebe. Sex ist für viele wie so eine Suche. Aber das Problem ist, Sex ist nicht so gedacht. Sex war nie als Suche gedacht. Und wer so Sex benutzt, der wird sich auf eine endlose Suche begeben, wo er nie zum Ziel kommt. Sex ist nicht eine Suche nach etwas, was uns fehlt, sondern Sex ist gedacht als Ausdruck von dem, was ich gefunden habe. Sex ist gedacht als Faszination, als überschwängliche Freude, als Fest für das, was Frau und Mann aneinander gefunden haben. Eine Feier dieser lebendigen Atmung und Sache, die zwischen zwei Menschen tief im Herzen passiert. Aber diese tiefe Liebe zwischen zwei Menschen findet man eben nicht einfach so mal nebenbei. Auch nicht in einem One-Night-Stand. Auch nicht in wenigen Minuten oder Stunden oder Tagen. Es braucht Zeit. Viel Zeit. Vielleicht hilft es uns an der Stelle nochmal, diesen Satz aus der Bibel anzuschauen, beziehungsweise den nächsten Satz, der danach kommt, weil der geht es um diese Einheit, um eine ganz interessante Sache. Und zwar erst wird ja gesagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und dann wird er sich an seine Frau anhängen und sie werden zusammen ein Fleisch sein. Und dann geht es mit diesem Satz weiter. Und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, sie schämten sich nicht. Die beiden waren nackt. Und sie hatten kein Schamgefühl. Wenn es hier um Nacktheit geht, und wir ahnen das, dann geht es hier um mehr als nur das körperliche Nacktsein. Das Wort nackt beschreibt die Art und Weise, wie Menschen miteinander verbunden sind. Ich meine, es ist keine Kunst, seine Klamotten auszuziehen, sich nackt zu machen und mit jemandem Sex zu haben. Leute machen das andauernd. Aber unser Innerstes für jemanden zu öffnen, ja? Jemanden in unsere Seele, in unser Denken hineinschauen zu lassen, jemanden die Ängste zu sagen, die wir haben, jemanden teilhaben zu lassen an unseren Hoffnungen, jemanden die Verletzungen erzählen, wo wir verletzt wurden, jemanden die Träume und Visionen erzählen und sie mit jemandem teilen. Das heißt nackt sein in der Seele. So ein nackt voreinander werden und sich nicht schämen, das braucht ganz, ganz, ganz viel Zeit. Das ist wie, wenn man die Seele so Schicht um Schicht wie so eine Zwiebel heute so. Ich muss dem anderen im Vertrauen was sagen und dann erlebe ich, dass er dieses Vertrauen nicht missbraucht. Ich erzähle dem anderen was ganz Intimes und ich erlebe, dass er das zu seinem, zu unserem Geheimnis macht und niemandem anders erzählt. Ich erlebe, wie ich dem anderen meine Schwächen, das heißt erzähle, er wird es merken. Und dass er mich trotzdem liebt und annimmt. Und ich merke, wie auch der andere mir vertraut, mir Dinge sagt, die er noch nie jemand anderem gesagt hat. Das sind solche Schritte, die man sich von der Seele her nackt macht, vertraut macht, ohne sich zu schämen. Und Sex braucht diese seelische Nacktheit. Deswegen kommt dieser Satz direkt nach dem ersten. Es braucht diese Vertrautheit, um eins zu werden, sonst werde ich nicht eins. Es braucht die Vertrautheit, um eins zu sein, so wie Gott eins ist. Und wenn diese seelische Nacktheit nicht da ist, dann ist Sex nur ein körperlicher, mechanischer Akt, den zwei Menschen machen und der zwei Menschen noch weiter auseinanderbringt, als sie vorher schon waren. Es ist interessant. Man hat herausgefunden, je schneller man, nachdem man sich kennenlernt, Sex hat, desto wahrscheinlicher es ist, dass diese Beziehung wieder kaputt geht. Aus genau diesem Grund. Weil ich etwas vorgreife, eine Entwicklung vorgreife, und wir wissen alle, dass man hohe Kosten zahlen muss, dass es mit hohen Kosten verbunden ist, wenn man eine Entwicklung vorgreift und Dinge tut, die noch nicht dran sind. Körper und Seele gehören untrennbar zusammen, deswegen funktioniert Sex nicht wirklich, wenn wir körperlichen Sex und seelische Vertrautheit voneinander trennen. Dann wird es zu einer endlosen Suche nach einem Ziel, wo ich nie ankomme. Weil Sex eigentlich ausdrücken will, was in dieser seelischen Verbundenheit da ist und nicht danach suchen will. Viele Menschen haben heute, ich erlebe es immer wieder, dass Menschen enttäuscht sind von Sex. Ich habe das ja bei der letzten Church schon gesagt, dass man herausgefunden hat, da gab es einen Artikel in so einem Magazin für Psychologie und Hirnforschung, da haben eine Umfrage gemacht und haben 30% der Frauen gesagt, dass sie kaum oder kein Interesse mehr an Sex haben. Und 10% der Männer. Und diese Tendenz ist steigend. Weil Leute frustriert sind, weil sie das nicht auf die Reihe kriegen. Weil sie merken, das ist eine endlose Suche und ich komme da nicht an, wo ich eigentlich ankommen will. Viele Menschen sagen, Sex ist gar nichts wirklich Intimes. Es geht nur um einen Akt, eine Sache, die man schnell hinter sich bringt. Vielleicht erlebt man dann in diesen erotischen Minuten ein bisschen Zuwendung, ein bisschen Wärmegefühl, ein bisschen Geborgenheit und dann morgens, wenn man aufwacht, liegt man 1000 Kilometer voneinander entfernt, obwohl man zusammen in der Welt lebt. Sex lebt aber davon, dass zwei Menschen sich vertrauter werden, sich besser kennenlernen, sich öffnen, sich für Fehler entschuldigen, verzeihen, wo sie was falsch gemacht haben oder der andere was falsch gemacht hat, sich gegenseitig eine Freude machen, aneinander denken, den anderen anrufen, füreinander da sind. Wer so die Beziehung lebt und wer so die Beziehung pflegt, der wird Sex als ein Fest erleben, was er nur mit diesem Partner teilen kann. Eine seelische Vertrautheit, eine seelische Nacktheit, die er gefunden hat, und das feiern wir. Und so kann Sex auch nach vielen, vielen Jahren Ehe immer noch vertrauter und schöner werden und wachsen. Ich meine, ich bin jetzt 13 Jahre verheiratet und so erleben wir es. So gesehen ist Sex ein echtes, dauerhaftes Sahnehäubchen des Lebens. Nicht so wie das Croissant, was der Frank letztes Mal so mit Sahne und dann war es nachher so, ja? Sondern ein echtes, dauerhaftes Sahnehäubchen des Lebens. Und vielleicht, und jetzt komme ich zum dritten, letzten Gedanken, vielleicht macht es Sinn, wenn wir das so angehen, mit Sex, wenn wir so drüber nachdenken, warum in der Bibel Ehe und Sex untrennbar zusammengehören. Ehe ist ein fester, lebenslanger Rahmen oder ist gedacht als fester, lebenslanger Rahmen, in dem wir uns dem Partner gegenüber mit viel Zeit seelisch öffnen, entblößen, nackt machen können, vertraut werden können, ein Fleisch werden können. So gesehen, glaube ich, macht es auch Sinn, sich erst kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen, vertrauter zu werden, sich seelisch zu entblößen, bevor man Sex miteinander hat. Es braucht Vertrauen, damit Sex wirklich das sein kann, wofür es gedacht ist, wie Gott es erfunden hat. Und ich glaube, der größte Vertrauensbeweis eines Menschen ist, dass er dem anderen sagt, pass auf, ich will für immer mit dir zusammen sein und das ziehe ich jetzt durch und das mache ich. Und wenn Probleme kommen, ich werde kämpfen, ich werde alles tun. Ich habe dich von 6 Milliarden Menschen als die eine Frau, den einen Mann erwählt und das ziehe ich durch. Ich glaube, das ist der größte Liebesbeweis, den ich jemandem geben kann. Und dann ist das ein Rahmen, in dem Sex dauerhaft aufblühen kann. Es gibt solche Paare, die kennen wir, wo man es merkt, dass sie an dieser Stelle eine ganz große Vertrautheit haben. Ich weiß nicht, wer sich so ein bisschen auskennt, Johnny Cash und June Carter, das war so ein Paar. Leute, die sie gekannt haben, sagen, je älter die werden, desto vertrauter, desto, die sind immer verliebter. Das ist unglaublich. Warum? Weil sie dieses langsam sich ausziehen, dieses quasi diese Seele, das geht immer weiter. Das hört nicht auf. Also nicht, dass die Zwiebeln waren. Ja? Also wahrscheinlich wächst die hier drin immer mehr. Und wir haben alle eigentlich Sehnsucht nach so einer Beziehung. Geben wir es dazu. Ich meine, wie geil wäre das, mit 80 Jahren mit demselben Partner zusammen zu sein und zu sagen, heute bin ich noch mehr verliebt als vor 2 Jahren. Deswegen übrigens nennt auch Paulus, jetzt wird es ganz scary für mich, deswegen nennt auch Paulus in seinen Briefen an christliche Gemeinden, die in der Bibel abgedruckt sind, im Neuen Testament, dass Sex ohne diesen Eherahmen nicht Gottes Idee war. Er sagt, und er sagt das ziemlich krass, er sagt, es ist Sünde, es ist Schuld, weil Sex so das Ziel verfehlt, was Gott mit Sex erfunden hat. Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich das im Einzelnen, also diese Stellen, hier alle nennen würde. Wenn jemand sagt, das würde mich interessieren, wo das in der Bibel drin steht, dass der Paulus zum Beispiel sagt, dass Sex ohne so einen festen Rahmen, so einen festen Eherahmen Schuld ist, dann können wir uns gerne mal auf einen Kaffee zusammensetzen und dann blättern wir mal in der Bibel. Und wenn der Paulus jetzt im Sex Sünde nennt, wenn es diesen Eherahmen nicht hat, dann meint er keine Liste von Do's und Don'ts, also so Dinge, die man als Christ tun soll und Dinge, die man nicht tun darf, sondern er meint damit eine Zielverfehlung. Hey, Gott hat es anders gedacht. Gott hat sich das ganz anders ausgedacht und wir leben es anders. Und deswegen geht da was auseinander von der Idee des Schöpfers und dem, was wir draus machen. Gottes Ziel mit Sex kann nicht umgesetzt werden, weil ich es anders lebe. Und das meint natürlich nicht nur Sex ohne diesen Eherahmen, sondern auch zum Beispiel Sex ohne diese seelische Nacktheit ist genauso falsch. Weil so war es nie gedacht. Ich weiß, es sind für unsere heutige Zeit ganz schön steile Aussagen und ich sage das jetzt überhaupt nicht irgendwie mit dem moralischen Zeigefinger. Gar nicht. Ich weiß, es geht auch nicht um perfektes, fehlerloses Leben, sondern es geht darum, ich will Mut machen dazu, einen anderen Blick für Sex zu bekommen. Ich will Mut machen, sich mal diesen steilen Aussagen der Bibel, auch mit dieser Nacktheit, einfach mal sich damit konfrontieren zu lassen. Vielleicht daran zu reiben. Und zu prüfen, wie ist das mit Sex für uns Menschen gedacht? Wie soll ich das leben? Und ich will Mut machen für einen Prozess, wo wir unsere Einstellung zu Sex an der Sicht, die Gott hat, hinterfragen lassen und verändern lassen, hoffentlich. Ich wünsch mir, und ich glaube, Gott wünscht sich das auch, dass jeder von uns, dass wir unsere Sexualität so einsetzen, dass sie für uns optimal ist. Und für alle Menschen, die uns im Leben auch, dass es gesund ist. Dass Sex ein Fest ist von dem, was wir gefunden haben. Ein Fest, was dauerhaft immer wieder gefeiert wird. Und dass es eben kein nur mechanischer Akt ist, bei dem zwei sich voneinander entfernen. Ich habe ganz viele Ideen von dieser Predigt aus einem Buch, das werde ich gleich nochmal vorstellen, das heißt Sex, Gott. Und als Untertitel, worum es eigentlich geht. Das ist von Rob Bell. Rob Bell ist ein Pastor aus Amerika, der eine ganz ähnliche Gemeinde hat wie wir. Und der ein ganzes Buch zu dem Thema geschrieben hat, weil er sagt, es gibt endlose Querverbindungen zwischen Sexualität und Spiritualität. Das ist ein super interessantes Buch, das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Sex, Gott, oder auf Englisch Sex, God, von Rob Bell. Ich zeige euch das nachher, wo ihr Informationen seht, ist nochmal. Ich wünsche mir, dass wir heute in dieser Welt, wo wir meinen, wir sind so aufgeklärt, wir wissen so viel, dass wir uns von diesen Gedanken, auch die in dem Buch vorkommen, die ich jetzt eben gesagt habe, einfach inspirieren lassen, verändern lassen, mal neu denken. Und ich glaube, dass uns das sehr, sehr gut tut, weil ich glaube zutiefst, und ich habe erlebt, dass Gott sich das mit Sexualität so gedacht hat, anders wie wir es oft leben. Das war jetzt nicht ganz easy. Ich glaube, da muss man weiter drüber nachdenken. Deswegen machen wir es jetzt so, dass wir die Linda und ich noch ein Lied singen. Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt. Darum geht es, bedingungslose Liebe für den anderen. Und ich glaube, diese bedingungslose Liebe lernen wir da, wo wir diese bedingungslose Liebe von Gott spüren. Ja, diese Parallele. Gott ist ein Gott, der ganz zu uns hält. Und bevor wir gleich singen, die Linda kann schon vorgehen, möchte ich jetzt noch mit diesem Gott reden. Gott, danke, dass du dir selbst eins bist, dass du nicht zerrissen bist, dass du nicht Dinge sagst, die zu dem anderen nicht dazu passen, dass du fest zusammengehörst als Gott oder in dir selbst eins bist und dass du willst, dass wir auch einmal zu dir so dazugehören, aber dass wir auch Beziehungen auf dieser Welt bauen, die so Einheit sind. Und das gilt auch für Mann und Frau, für Frau und Mann, wenn sie zusammenkommen, wenn sie sich verbinden. Ist die Sache mit Sex ist echt verdammt schwer. Aber ich wünsche mir, dass wir uns daran reiben, an diesen krassen Aussagen, die da in der Bibel stehen. Und ich glaube, dass Menschen früher mehr von Sex wussten. Wie viele Leute haben heute Sex miteinander und da ist nie irgendwas Tiefes? Wie viele Menschen habe ich schon gehört, die gesagt haben, hey, mein Ehemann kann ich nicht alles sagen. Also da gibt es so viele Dinge, die kann ich nicht sagen. Jesus, ich wünsche mir, dass wir lernen, Beziehungen tiefer zu leben. Tiefer zu wachsen, dieses Ein-Fleisch-Werden, dass wir das lernen von dir. Und ich finde es so cool, dass du geistliche Zusammenhänge, wie wir die Beziehung zu dir leben, dass du das oft mit solchen menschlichen Liebesbildern ausdrückst. Ganz krass. Aber wir brauchen deine Liebe dazu, Gott. Und deswegen singen wir das jetzt. Es gibt Bedingungen.